Demokratie lebt, aber wie? Darüber spricht Marc Frings mit Gästen im gemeinsamen Podcast vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und domradio.de.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge Frings fragt, wie gelingt Demokratie? Heute mit einem Gast, den man sich besser gar nicht backen könnte. Was zwischen Mittwoch und Freitag passiert ist, ist so wild. Es ist super, dass wir mit Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, einen sehr spannenden Analysten hier haben. Herzlich willkommen, Herr von Lucke.
Vielen Dank, Herr Frings. Ich freue mich sehr,
bei Ihnen Lassen zu sein. Lassen Sie uns gleich starten. Mhm. Wir wollen ja darüber sprechen, wie Demokratie gelingen kann. Das, was wir seit Mittwoch im Bundestag erlebt haben, ist das eine Visitenkarte für gelingende Demokratie?
Naja, zunächst einmal ist es jedenfalls, um es mal positiv und freundlich zu begreifen, eine große politische Auseinandersetzung mit großer, auch zunehmender gesellschaftlicher Anteilnahme. Das muss man ja auch unter einer positiven Bilanz verbuchen. Es nehmen Menschen viel Anteil an einer demokratischen oder an einer Situation, aber das muss man wiederum auch sehr kritisch formulieren, die bei Ihnen, bei vielen Menschen die Sorge weckt, ob die Demokratie noch funktioniert, ob sie sich wirklich als tauglich, widerstandsfähig unter Demokraten erweist. Das ist die große Frage. Und insofern wird man sagen müssen, wir können es ja vielleicht sogar so insgesamt sagen, wir erleben seit geraumer Zeit eine Politisierung der Bevölkerung, ob der Schwäche der Institution, des Zweifels einerseits an der Handlungsfähigkeit des Staates und natürlich aufgrund des Zweifels am Funktionieren der politischen Parteien, der Institutionen und so weiter. Das sind Mobilisierungen, die in beide Richtungen übrigens gehen. Solche, die wir zum Teil auch als demokratiefeindlich oder problematisch begreifen müssen, aber auch als solche, die Demokratie unterstützend sind. Insofern, wollen wir es mal freundlich begreifen, ist es gegenwärtig jedenfalls ein Potenzial in Richtung Revitalisierung. Aber ich sage auch eines, das gegenwärtig, gerade ob der Ereignisse dieser Tage mich zweifeln lässt, ob die tragenden Parteien sich der Verantwortung immer als gerecht erweisen, diese Demokratie auch zu tragen und zu stärken.
Quelle dieser Politisierung ist ja vor allem eher ein Krisenphänomen, das ist die Migration. Wenn man zurückgeht, 2021 hat der Kandidat die Wahl gewonnen, der Respekt in den Mittelpunkt seiner Kampagne gesetzt hat. Der Koalitionsvertrag trug Begriffe wie Fortschritt, Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, also alles Wörter aus dem positiven Vokabular. Jetzt haben wir das nicht mehr. Warum gelingt das nicht, den wahlkämpfenden Parteien Grundvertrauen zu investieren in diesen Zusammenhalt, den Sie ja im Grunde genommen gerade noch anders geframed haben?
Ja, das ist wahr. Ich finde lustig, dass Sie an den Begriff Respekt anknüpfen. Wir könnten es ja sogar noch höher greifen. Wenn wir jetzt sagen, 2021 war das der Wahlkampf-Slogan, es war auch wirklich die Vokabel, die mit Sicherheit am meisten Olaf Scholz, neben dem Begriff übrigens Führung, den würde ich auch sehr stark machen, die Zustimmung garantiert hat, weil die anderen beiden Kandidaten als Führungskräfte auch ein Stück weit ausfielen. Herr Laschet wie auch Frau Baerbock haben, müssen die Umstände jetzt, allen sind sie wohl noch erinnerlich, nicht genauer eruieren, aber sind letztlich ganz im Wahlkampf nicht als Personen des Vertrauens aufgefallen. Olaf Scholz ist es gelungen, dieses Vertrauen zu akkumulieren. Es hat aber diese Ampel, und das hat dann zu diesen enormen Abstürzen in den Werten geführt, dieses Vertrauen in den 3 Jahren ruiniert, um es mal klar zu sagen. Dadurch ist auch diese Respektskomponente natürlich geschwunden. Ich würde dem Begriff Respekt aber noch weitergreifen. Ich glaube insgesamt, auch das, was jetzt ja insgesamt im Krisenmittelpunkt steht, Respekt in dieser Gesellschaft, Großherzigkeit, um auch mal die Vokabel des Kampfes oder der Auseinandersetzung zu begreifen, war auch die Vokabel, mit der 2015 die Aufnahme der Migranten stattgefunden hat. Also Respekt, Mitmenschlichkeit, Humanität, das waren alles Begriffe, die schwanger ging mit einer doch ziemlich breiten Mitte. Wir müssen ja feststellen, übrigens damals, das muss man schon sagen, war die AfD fast minimalisiert. Es ist kein Zufall, dass Alexander Gauland damals sagte, die Fluchtkrise ist ein Glücksfall für die AfD, weil das ein Stück weit, man muss es hart formulieren, dann auch die Überlebensgarantie dieser Partei wurde, zunehmend. Dieses Krisenphänomen, das fatalerweise jetzt wieder im Mittelpunkt steht, ein Anwachsen übrigens auch der AfD im Zuge dann dieser schwachen, ungemein schwachen, in ihrem Zusammenwirken desaströsen Ampel, stark, leider muss ich das sagen, oder glaube die Verantwortlichkeit kann man da schon klar zuweisen, stark immer wieder von einer FDP auch als Opposition in der Regierung gegen die eigene Regierung auseinandergetrieben, nicht stark geführt, mit Grünen, die leider auch auf dem Feld der Umweltpolitik Ängste erzeugt haben. All das war desaströs und hat diese Ampel ihre Werte fast verdoppeln lassen. So sind wir jetzt in einer Situation, wo die AfD bei 20% steht. Und das ist das Fatale. Darauf kommt es aber meines Erachtens in einer solchen Krisensituation an. Die eigentlichen, die Partei und die Demokratie tragenden Parteien der Mitte, die in Kürze aller Voraussicht nach auch wieder die Regierung werden stellen müssen, nämlich CDU, CSU wie auch SPD, aus ihrer Schwäche, einen fatalen Streit miteinander austragen, in dem Falle provoziert durch Friedrich Merz, der eine fatale Entscheidung in den Bundestag gebracht hat, sodass sich diese Parteien der Mitte kannibalisieren, um es mal auf den Punkt zu bringen, während die AfD an der Seite steht, feixt, weil sie ein Stück weit in dieser Woche, wir haben es erlebt, eine Aufwertung erfahren hat, hoffähig gemacht wurde durch ein gemeinsames, durch eine gemeinsame Entscheidung mit der CDU-CSU. Und das ist eine Krisensituation, die viele Menschen Ängste hervorrufen lässt, die sie auch an Weimar erinnern, die sie vor allem auch an die Sorge, gerade in migrantischen Kreisen erinnern, dass man vielleicht mit dem Überbegriff Remigration einen gleichen Weg geht wie in Österreich, wie in den Vereinigten Staaten, also so etwas wie ein Abdriften von einem respektvollen, mitmenschlichen Weg in diesen Zeiten stattfindet. Das ist vielleicht das Krisenphänomen in Gänze dieser Tage.
Und wenn Sie von Krise sprechen, ist da nicht auch eine Krise der politischen Kultur anzunehmen? Oder ist das jetzt eine Momentaufnahme in einer sehr aufgeheizten Debatte, in der es keine Regierung mit eigener Mehrheit gibt?
Nein, wir haben ohne Frage eine große Krise der politischen Kultur, die auch letztlich, das dürfen wir auch nie vergessen, in den größeren Dimensionen zu begreifen ist. Wenn wir nur sehen, wie der US-Wahlkampf in diesem Jahr Einfluss ausübt, beziehungsweise die neue Situation in den USA Einfluss ausübt auf den deutschen Wahlkampf. Das haben wir in dieser Weise übrigens noch nie erlebt, dass ein First Buddy, wie Elon Musk ja bezeichnet wird, der engste Mitarbeiter, engste Freund, vertraute politische Vertraute, übrigens auch Geldgeber mit 300 Millionen für den neuen Präsidenten Donald Trump, der ja nun eine ganz eigene politische Rhetorik pflegt, die also eine Verwahrlosung sondergleichen bedeutet, mit Menschenfeindlichkeit gegenüber Migranten, aber auch die brutal übrigens auch ausgelebt wird. Ich kann nur jedem empfehlen, es hat mich regelrecht angerührt, dieses Video der bekannten Schauspielerin Selena Gomez anzusehen. Ich weiß nicht, ob es manch einer, Sie haben es gesehen. Das rührt einen fast selber zu Tränen. Eine Frau, die in Tränen ausgebrochen ist, eine Hollywood-Schönheit und Prominente, die einfach sagt, weinend, das sind meine Leute, die jetzt alle mit brutalsten Methoden außer Landes gebracht werden. Also diese Radikalität einer Sprache, die sich aber auch in Taten übersetzt, wird natürlich durch den Einfluss eines Elon Musk und der Tatsache, dass, ich schaff's mal pointiert, die AfD so stark ist, dass sie kaum vor Stärke gehen kann gegenwärtig, wird in einen deutschen Wahlkampf transportiert. Und wenn jetzt beispielsweise die AfD ganz selbstsicher mit dem Begriff Remigration, der ja nun klar konnotiert ist, als einer, der letztlich im großen Zusammenhang bedeutet, alle Migranten, zum Teil vielleicht sogar auch Deutsche, die missliebig sind, raus aus diesem Land, wenn sie damit Politik macht, sind das natürlich dramatische Ängste, die geschürt werden. Und die, das ist meine Sorge, jetzt zunehmend auch durch ungeschickte Politik, sehr unkluge, strategisch sehr unkluge Politik eines Friedrich Merz in die Mitte des Parlaments transportiert werden, anschlussfähig gemacht werden. Das ist die Sorge, die man haben muss.
So, und jetzt waren wir bei der politischen Kultur und Sie haben schon hineingezoomt in die verschiedenen Fraktionen. Drei Parteien werden am Ende, in ungefähr einem Monat wird das schon soweit sein, dass sie sondieren, zusammenfinden müssen, denn
vielleicht
zwei davon braucht...
Drei, gut, Sie rechnen CDU, CSU als zwei, sehr gut,
nein,
ja.
So genau bin ich nicht. Ich denke eher, dass SPD, Grüne und CDU irgendwann sich treffen müssen und zwei von denen werden eine Regierungskoalition mit hoher Wahrscheinlichkeit bilden.
Ja, Sie haben völlig recht, es treffen sich in der Regel ja dann nicht drei, um es klar zu sagen, es werden sich immer mal gesetzt den Fall, dass es reicht, um es deutlich zu sagen.
Genau, aber sie müssen sich erstmal wieder treffen. Und jetzt haben wir eine Situation, in der Friedrich Merz damit jonglieren muss, dass er die Mehrheit mit der AfD gefunden hat. Er hat sie nicht gesucht, aber er hat sie gefunden. Und SPD und Grüne wiederum mit einem großen moralischen Impetus diese Taktik angreifen.
Absolut.
Auch die müssen ja von ihrem Baum
wieder.
Wie finden diese Parteien in dieser Krisensituation, die Sie gerade beschrieben haben, wieder in der Mitte, damit das funktionieren kann?
Das
ist ja auch um Vertrauen.
Das ist die ganz große Frage. Und ich befürchte ja obendrein, wir sind erst in der Mitte des Wahlkampfes. Wir haben doch, wenn ich mal rechne, seit drei Wochen in der eigentlichen inneren Zirkel quasi, wir haben noch drei Wochen Wahlkampf vor uns. Und ich muss befürchten, wir alle müssen befürchten, dass die Rhetorik, ob der Schwäche beider Parteien in der Mitte. Sie sind ja beide von ausgesprochen schwachen Positionen gestartet. Eine SPD, die befürchten muss, dass sie deutlich unter 20% landet, kämpft um ihre letzte, will ich sagen letzte Chance, aber kämpft um Selbsterhaltung als Volkspartei, als eine Partei, die überhaupt noch den Anspruch erheben kann, einen Kanzlerkandidaten beispielsweise aufzustellen. Und ich sehe übrigens nicht, dass Olaf Scholz ernsthaft daran glaubt. Vielleicht glaubt er als Letzter daran, dass er Kanzler bleiben könnte, aber er dreht seine Ehrenrunde. Deswegen ist er übrigens auch in den Aussagen radikaler, auch gerade gegenüber Trump, als ein Friedrich Merz, der immer noch im Kopf haben muss, ich muss mit Donald Trump möglicherweise in Kürze Politik machen. Olaf Scholz kann ziemlich auf den Putz hauen. Das wird dazu führen, dass diese gegenwärtige Angreifbarkeit von Friedrich Merz, ich sag mal hart, ein Kanzler, der auf Bewährung nur noch Kanzler ist, der jetzt natürlich seitens der liberalen Kräfte, und die Äußerungen von Merkel sind ja beredt, wenn selbst eine Kanzlerin, das muss man sich hier auch vielleicht nochmal deutlich machen, am gestrigen Tage gesagt hat, das, was Friedrich Merz vorgenommen hat, ist eklatanter Wortbruch. Er hat das, was er noch im November letzten Jahres versprochen hat, nie Zufallskoalition mit der AfD einzugehen, eklatant gebrochen. Er ist von einem, da steckt auch dahinter, von einem europäischen Weg der Migrationspolitik, überhaupt der Politik im Sinne Adenauers und Kohls abgerückt. Er geht einen nationalen Weg. Wenn das greift, dann wird das natürlich weiterhin in den nächsten 3 Wochen Wahlkampfmunition für die SPD sein. Das wird kein Ende jetzt haben. Und da ist in der Tat, wie Sie sagen, eine Eskalationsgefahr, weil zum Teil, auch das spielt dann wieder der AfD in die Hände, im Wahlkampf der Eindruck fast manchmal entsteht, wir stünden fast am Rande des Abgrunds, wir sind an einem 933. Und das ist natürlich fatal. Wir sind nicht vor 1933. Wir sind eine gestandene demokratische Republik. Wir sind weit davon entfernt, irgendwie Weimarer Verhältnisse zu haben. Übrigens auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Immer noch ist Deutschland ein sehr, sehr reiches Land, auch wenn wir wirtschaftliche Probleme bekommen. Aber es ist zum Teil die Versuchung da, manchmal auch von einzelnen Politikern, sich fast schon gerade auch seitens der jetzt Wahlkampfopposition, muss man sie ja nennen, sie ist zwar die regierende Partei, die SPD, aber sie steht doch sehr unterlegen im Wahlkampf da, sich jetzt in die Rolle einer Widerstandspartei im Sinne der SPD der Weimarer Republik mit Otto Wels als der Leitfigur zu imaginieren, Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht, da mit dem Großen. Und das ist eine Gefahr, weil damit wird gewissermaßen, genau wie Sie sagen, es wird eine so große Distanz zwischen den Parteien der Mitte erzeugt, dass ab dem 23. Februar die kaum mehr zusammenkommen können. Und ich muss Ihnen jetzt schon sagen, ich habe große Zweifel, denn man hört ja die Töne aus der SPD jetzt bereits, Frau Breymeier aus dem Süden und andere, die sagen, wir setzen uns mit einem Friedrich Merz doch nicht an den Tisch. Es wird eine Debatte wahrscheinlich auch von der SPD versucht aufzumachen, die da lautet, diesen Kanzler werden wir nicht akzeptieren. Und das, das macht eine koalitionäre Bindung sehr schwer. Und das will ich als Letztes sagen an dem Punkt, das in einer Situation, in der die ganze europäische Gemeinschaft auf Deutschland schaut. Wir sind in einer Situation, wie es die Nachkriegsgeschichte nie gegeben hat. Ein menschenverachtender russischer Diktator, der einen Krieg, der einen Expansions- und Eroberungskrieg gegen über die Ukraine führt. Und auf der anderen Seite ein US-Präsident, der das erste Mal gelinde gesagt, sich nicht als Alliierter begreift, um nicht zu sagen, ziemlich spinnefeind gegenüber Deutschland agiert. Das ist nur die Konstellation, ich will nur sagen, das ist die Konstellation, vor deren Hintergrund eigentlich ganz Europa auf eine verantwortliche deutsche Regierung schaut, die bald handlungsfähig ist und in der sich die beiden Volksparteien schnell zu einer Einigung verstehen können. Dramatisch.
Volle Zustimmung. Ja. Lassen Sie uns daher nochmal auf Europa und die Welt schauen. Ja. Ich will jetzt nochmal auf diesen besonderen Moment von Mittwoch zurückblicken. Wird am Mittwoch erst das Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus. Ja. Und ich finde das schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn dieses Opfergedenken ist eine total komplexe Veranstaltung. Ich habe mit Marina Weißband in meiner ersten Folge darüber gesprochen, weil sie selber mal diese Rede gehalten hat, anlässlich dieses Gedenkens. Auf der einen Seite geht es darum, immer wieder neu sich diesem Zivilisationsbruch zu nähern, auf der anderen Seite aber Kontinuität auszustrahlen im deutschen Selbstverständnis. Und dann erleben wir in einer Nussschale und unter einem Brennglas, wie innerhalb nur weniger Stunden aus dem Nie wieder ist jetzt ein, und ich will das mal ganz klar so formulieren, ein aktionistisches Happening wird, wo am Ende die jubeln und feixen, wie Sie es formuliert haben, die in Teilen gesichert rechtsextrem sind.
Ja, ja.
Was macht das mit Ihnen, wenn man sozusagen nochmal die größeren Linien in den Blick nimmt und nicht nur schaut, was heißt das jetzt für die Tagespolitik und für die 2% plus oder minus bei Forschungsgruppe Wahlen?
Ja, es ist ja die Versuchung, und ich sage bewusst, die Versuchung ungemein naheliegend, und sie wird natürlich auch sofort von denen, die am Abend erlebt haben, wie die AfD im Bundestag den Sieg ausgenutzt, ausgekostet hat, wurde natürlich auch seitens der anderen, die hoch empört waren, genau die Verbindung hergestellt, dass man sagte, an einem solchen Tag derartiges zu vollbringen, zeugt nicht nur von Geschichtslosigkeit, sondern von einem ungeheuren und Versagen vor der Politik. Da bin ich ja dabei. Trotzdem müssen wir höllisch aufpassen, aus der Kontingenz eines solchen Zusammentreffens einen größeren dramaturgischen Zusammenhang zu machen.
Aber für mich ist der Zusammenhalt nicht die Geschichte, sondern tatsächlich auch die Gegenwart und die Ablage.
Die ist dramatisch, das ist wahr. Nur will ich damit sagen, dass eben, es ist natürlich, ich sage, die Instinktlosigkeit ist ja in vieler Hinsicht nicht zu überbieten. Ja. Ich will eine zweite Parallele machen. Dass am selben Tag, an dem Donald Trump gewählt wurde, die Koalition zum Platzen gebracht wurde. Die eigentlich hätte, wenn sie denn irgendwie nur tauglich gewesen wäre, hätte diese Sicherheit liefern müssen, ist ein ähnlicher Fall von Kontingenz, von eigentlich kaum zu fassendem Versagen. So, in diesem Fall ist es noch viel absurder, da haben Sie ja völlig recht. Nur war, das darf man ja nie vergessen, so ist ja manchmal der Plan, diese Entscheidung an diesem Termin gesetzt, eigentlich auch unverständlich, wie man es schaffen kann, eine solche Debatte 2 Stunden nach einem Holocaust-Gedenken zu machen, zeugt von einer ungeheuren Instinktlosigkeit, ist doch gar keine Frage. Und dann es eben zu Wege bringt, dass man, das würde ich sagen, ich komme mit dem Begriff, ich habe ihn heute mal im Deutschlandfunk auch benutzt, mit dem Begriff des Schlafwandels. Man hat den Eindruck, dass hier instinktlose Politiker, und im Kern ist es Friedrich Merz, der ja mit dem Begriff von Linnemann, der immer so sagt, wir müssen, wie heißt denn eine Sache?
Machen.
Ah, genau. Einfach mal machen. Einfach mal machen ist seine Devise. Da macht er auch einen Podcast. Man kann in der Politik nicht einfach nur machen. Man muss bedenken, welche Akteure mitspielen. Und man hat den Eindruck, dass in dieser Instinktlosigkeit etwas anberaumt wurde, ohne überhaupt nur das Ende zu bedenken. Und wenn Friedrich Merz natürlich auch ganz klar sagte, ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts, ich gehe nach vorne, ich schaue nur geradeaus und ich nehme mit die Stimmen mit, die mir gerade unterwegs daherkommen, dann hat er natürlich bei allem Versuch, die AfD davon abzuhalten, mitzuwählen, indem man sie quasi im Beschluss noch als eine antidemokratische Partei gegeistert. Er hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Sie stimmt mit und geht natürlich, und damit geht die demokratische Fraktion der CDU auf den Leim. Ich würde bloß trotzdem immer auch da eben warnen. Wir müssen höllisch aufpassen. Das ist ein Sieg, ein parlamentarischer Sieg der AfD, keine Frage. Aber das eigentliche Versagen, das würde ich immer noch betonen, findet immer noch jetzt unter den anderen demokratischen Parteien statt. Das Versagen der Demokraten kann beispielsweise noch in den 3 Wochen kann vergrößert werden oder es kann auch noch verkleinert werden. Also wir müssen auch hier aufpassen, dass wir nicht uns in eine jetzt schon Verteidigungssituation imaginieren. Ich will das mal an einem anderen Beispiel deutlich machen. Ich hatte durchaus meine Probleme, ich weiß nicht, ob Sie mit auch aufrufender waren, bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag, die ja in Riesa stattgefunden haben. Man muss aufpassen, dass man auch da, wenn man beispielsweise eine Partei, die ja zugelassen ist, demokratisch zugelassen ist, wenn man ihre Delegierten davon abhält, an dem Parteitag teilzunehmen, durch Blockaden etc., dann provoziert man möglicherweise genau die Bilder, die diese Partei will. Denn nach unserer Demokratie ist auch eine solche Partei, solange wir sie nicht verbieten, darüber wird ja auch diskutiert oder sie verboten wird durch den Bundestag, solange ist sie demokratisch legitimiert. Zum Glück gab es die Bilder nicht. Aber ich stelle mir nur mal vor, es hätte dort eine Aktion gegeben, bei der irgendein, und es gab Ansätze, glaube ich, auch den Wagen von Frau Weidel zu blockieren, es hätte dabei Übergriffe, Verletzungen gegeben, dann wäre das auch alles Munition. Auch da muss man aufpassen, dass man dem nie wieder nicht zu viel Vorschub leistet, weil das ist meine Überzeugung, unsere demokratische Betätigung muss momentan darin bestehen, viel mehr aus dieser Diskussion, dieser politisierenden Diskussion, die wir am Anfang waren, dazu Sorge zu tragen, dass die Menschen aktiviert werden, Partei zu ergreifen, auch in Parteien zu gehen, auch auf die Straße, bin ich ganz bei Ihnen. Wir müssen darüber reden, warum Menschen im Osten Angst haben beispielsweise. Aber wir müssen aufpassen, dass wir gegenwärtig uns nicht, auch übrigens aus Wahlkampfzwecken, weil das findet auch statt, tatsächlich in eine Situation imaginieren, als würde jetzt mit diesem Wahlkampf der Kampf, die Verhinderung gegen 33 aussagen. Auch, muss man deutlich sagen, auch in Verteidigung sogar der Union, weil so sehr ich das, Sie merken es ja auch, hart kritisiere, ich finde, Friedrich Merz hat eine unverständliche, leider in seinem Naturell wohl liegende, seinen Impuls nicht immer kontrollierende Leistung vollbracht, dass er so eine völlig unnötige Verschärfung gewonnen hat. Er hätte die Wahl wirklich im Schlafe gewonnen. So mobilisiert er natürlich in fataler Weise erstens die Rechtsradikalen, die im Zweifel alle AfD wählen, aber er mobilisiert möglicherweise auch Zweifel gegen die eigene Partei, gegen die Union. Er hat die Union gespalten, das ist fatal. Er ist in gewisser Weise jetzt auch ein Kandidat unter Bewährung, aber trotzdem würde ich davor warnen beispielsweise, einen Generalverdacht beispielsweise gegenüber der CDU-CSU vorzubringen, die bisher eine sichere Gegnerin in dieser Geschichte der Republik.
Aber wir haben natürlich nicht, wir haben jetzt diese Debatte, die CDU muss sich rechtfertigen.
Natürlich.
Wir werden es bei Ihnen in der Analyse. Ich glaube auch, dass Friedrich Merz in dieser Frage sehr entschieden ist. Er wird diese Kooperation nicht anstreben. Das hat er immer wieder deutlich gemacht. Da gibt es keinen Zweifel. Aber er muss sich jetzt dieser Debatte
stellen.
Das war am Mittwochmorgen klar, wie der Mittwochabend aussieht.
Er hat sie sich selber eingehandelt und er hat sie sehenden Auges und völlig fahrlässig, unnötig. Das ist seine Schuld.
Und trotzdem ist ja die Frage, warum die Migration oben auf? Also die Forschungsgruppe Wahlen hat jetzt diese Woche ihre Umfrageergebnisse veröffentlicht. Da steht nochmal, Frieden und Sicherheit ist weit, weit wichtiger für die wahlberechtigte Bevölkerung als die Fragen von Migration, die irgendwie abgeschlagen auf Platz 4 liegen. Wir hatten selber als ZDK diese Woche eine sehr spannende Veranstaltung, unter anderem mit Peter Altmaier, der die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel maßgeblich auch umgesetzt hat. Wir hatten aber auch Petra Bendel da, Politikwissenschaftlerin der Uni Nürnberg-Erlangen, die nochmal Zahlen präsentiert hatte über beispielsweise kommunale Strukturen, die eben einen deutlichen Rückgang ihrer Stresssituation beobachten. Wir haben im Grunde genommen gerade nicht das Zahlen, auch nicht im Osten. Frau Bendel berichtete, dass nur 8% der ostdeutschen Kommunen gerade darüber klagen, wegen Geflüchteter und der Migrationspolitik herausgefordert zu sein. Wir haben also Zahlen, die eine ganz andere Sprache sprechen, aber wir haben eine Gefühlslage, und ich greife Ihr Wort der Sorge auf, mit dem Sie vorhin eingestiegen sind im Gespräch, die offenbar dazu führt, dass der Diskurs in eine ganz andere Richtung geht. Deswegen auch nochmal die Frage, Sie sagen auch, andere haben Fehler gemacht. Was wäre denn jetzt, wo niemand ja machen kann, weil es gar keine Mehrheiten gibt fürs Machen, Was wäre denn dann die richtige Strategie der Parteien, darauf zu reagieren?
Naja, der Fehler ist gemacht worden, um es deutlich zu sagen. Man kann so einen Fehler leider, das wird man wohl auch geschichtlich in der Nachbetrachtung feststellen können, nicht so leicht revidieren. Man muss ja leider feststellen, dass das Thema der Migration unwahrscheinlich leicht mobilisierbar, entzündbar ist. Es spielen auch mediale Faktoren eine riesige Rolle, um es klar zu sagen.
Medienkompetenzkrise nennt das Marina Weißband immer.
Medienkompetenzkrise ist, ich würde fast sagen, beschönigend formuliert. Man kann auch Ross und Reiter nennen. Es gibt ein großes Medienhaus, es gibt die Bild-Zeitung, die dezidiert mit diesem Thema Politik macht. Das ist ein entzündbares Thema. Es ist auch ein Thema mittlerweile, was in neuen Medien ungemein bespielbar ist. Und es ist, das darf man da wiederum auch nicht unterschätzen, es ist ein Thema, was tatsächlich, glaube ich, eine gespaltene Gesellschaft durchaus auch immer wieder sehr betrifft. Aschaffenburg, da nehme ich auch übrigens wirklich die Äußerung aus der Union ja, die ich überhaupt ernst nehme, aber da besonders ernst. Es sind ja die Anfragen der Menschen da. Man kann nicht in Abrede stellen, dass das enorme Behördenversagen, was wir über Jahre erlebt haben, das immer wieder auftaucht. Und dem wird auch leider... Dem kommt man auch nicht bei, indem man feststellt, das sind psychisch kranke Menschen. Das ist zwar ein richtiger Einwand, aber sie sind zum Teil auch entweder psychisch krank infolge von Migration oder sie kommen bereits als schwer geschädigte, traumatisierte Menschen an. Sie sind also durchaus...
Aber es ist ein wichtiger Faktor.
Ein riesiger Faktor, nur er hängt eben durchaus mit der Migration zusammen. Und er geht eben nicht auf in dem großen, weiten Wurf des wir schaffen das. Es ist schon so, da wäre ich anderer Ansicht, es gibt durchaus, und das sind ja sehr verantwortungsbewusste Bürgermeister, die immer wieder sagen, es gibt einen Teil... Eine empfundene Überforderung in Teilen der Gesellschaft.
Ja, empfunden. Ja? Das ist doch der
Entscheidung. Ja, empfunden ist leider, ist es aber leider, ist es leider, ich glaube, dass empfunden werden, also wenn Sie ein konkretes Beispiel, Deutschlandfunk war neulich gerade ein Beispiel, der Bürgermeister Schwäbisch Gmünd, ein absolut liberaler, in dem Falle CDU, aber trotzdem liberaler Bürgermeister, der sagt, wir sind an einem Punkt, wo uns die Integration enorme Schwierigkeiten macht. Wir können ja auch nicht dran vorbei, weil sie sagen, wir wollten über andere Themen im Wahlkampf sprechen. Also die Politik sollte es, die Integrations- oder die Themen, die wir sonst haben, ob sie die Schulintegration anbelangen, auch die Integration in Klassen, die hochgradig migrantisch geprägt sind. Man kann nicht davon, es wäre naiv, daran vorbeigehen zu wollen, dass sich dieses Land auch in den letzten 10 Jahren nicht erheblich verändert hat. Nur der entscheidende Punkt, und darum ist das, was Sie sagen, ja weiter richtig, der Ad-hoc-Umschlag, und der war mit Händen zu greifen, nach dem schrecklichen Mord von Aschaffenburg, Doppelmord, ist die Populismus quasi in allen Äußerungen, auch übrigens parteiübergreifend, auch des Kanzlers, ich bin es leid, immer wieder solche Ereignisse. Ich meine, ein Satz, wo dich dann jeder fragen musste, ja, schön, dass der Bundeskanzler es leid ist. Es ist natürlich zuallererst eine Bevölkerung in erheblichem Maße es leid, dass immer wieder derartige Taten des Versagens passieren. Es reicht, Markus Söder. Es war ein populistischer Hauruck-Jargon und das ist natürlich der Hintergrund, aufgrund dessen Friedrich Merz agierte. Der hat die Hoffnung gehabt, auch durchaus wahltaktisch grundiert, das ist die Chance, jetzt die unentschlossenen Wählerinnen und Wähler zu aktivieren, zu mobilisieren, die lange, und das muss man leider sehr ernst nehmen, die durchaus in Abstand geraten sind zu unserer Republik. Das sind ersichtlich 20% AfD-Wählerinnen und Wähler, die nicht unmaßgeblich über dieses Thema auch in die Richtung gegangen sind, jedenfalls in einem gewissen Maß, in einem erheblichen Maße, und es sind auch darüber hinaus, glaube ich, in einer Wahlenthaltung sich befindende Personen. Nur, und das ist natürlich das kardinale Versagen, wenn man jetzt dieses Thema, das so ein Sprengstoff ist, zum entscheidenden Thema machen will, dann mobilisiert man die Falschen. Man erweckt auch den Eindruck, man könnte leichte Antworten finden. Das ist ja das Problem. Frau Merkel hat ja auch da nicht ohne Grund gewarnt. Sie hat gesagt, es ist ein hoch europarechtlich problematisches Vorgehen. Es warnen die anderen Staaten um uns herum. Sie werden ersichtlich mit Problemen dann behelligt, die wir gegenwärtig haben. Wobei man aber auch da wiederum berechtigt dabei sagen muss, europarechtlich versucht eine Lösung ja zu finden, die aber eine gewisse Zeit braucht. Man ist ja einen Schritt auf dem Wege gegangen, die auch die letzte Regierung hat Verringerungen erreicht. Wir sind von 300.000 im letzten Jahr auf 230. Also das heißt, es ist etwas sukzessive passiert, aber diesen gordischen Knoten ruckartig durchschlagen zu wollen, ist der Kardinalfehler. Und das würde ich sagen, ist das Problem von einem populistischen Angang, den man dem Friedrich Merz vorwerfen muss. Aber das heißt natürlich nicht, dass das Thema nicht eins wäre, was der Behandlung bedarf.
Jetzt haben Sie selber von der gespaltenen Gesellschaft gesprochen. Jetzt können wir darüber nachdenken, ob das, was wir im Bundestag im Moment erleben, ein Abbild ist dieser gespaltenen Gesellschaft. Ein Stück weit wird das sicherlich der Fall sein, aber...
Auch eine gespaltene Union, interessanterweise, nicht? Eine hochgespaltene CDU-CSU, ne?
Der Präsident Andreas Pückmann war selber davor, dass die Idee einer Volkspartei CDU im Grunde genommen jetzt ersetzt wird und wir werden hier deutsche Tories erleben. Ich weiß nicht, ob das dem Gedanken einer mehrgliedrigen CDU zuträglich sein wird. Mich würde aber jetzt sozusagen der Ausweg interessieren und die Frage sozusagen, was ist jetzt hier die Hoffnungsbotschaft, direkt auf uns zu zurückbezogen. Welche Erwartungen hätten Sie an zivilgesellschaftliche Gruppen, an Kirchen, an Religionsgemeinschaften, ein Widerwort hier reinzugeben bei der Frage von gespaltener Gesellschaft? Wie lässt sich diese Spaltung wieder kitten?
Ich muss Ihnen sagen, ich bin, was das Engagement der Gesellschaft anbelangt, überhaupt nicht so pessimistisch. Ich sehe ja das Wort. Ich sehe auch das Wort der Kirchen. Ich bin bloß seit Jahren der Meinung, und das habe ich oft auch im Zuge der Demonstrierenden gesagt, wir kommen nicht umhin, die Parteien ernster zu nehmen. Ich kann nicht behaupten, dass ich angesichts unseres Personals, unseres Engagements in Parteien sehr beruhigt wäre, um es klar zu sagen. Ich halte unsere Parteien inhaltlich wie personell für weitgehend entkernt und ausgelaugt. Und das ist ein Versagen, was ich uns auch vorwerfe. Ich finde es nicht so, dass diese Generation, auch meine, eigentlich, ich mache es mal ganz groß, die wir alle nach 89 glaubten, das Land ist in sicheren Gefilden, dass wir das, was eigentlich unsere Demokratie immer stark gemacht hat, nämlich ein Personal zu haben, was uns vertrauenswürdig, stark und auch autoritätsheischend oder mit Autorität ausgestattet, diese Republik doch zu verkörpern schien. Das, glaube ich, haben wir uns 89, 90 ein Stück weit geschenkt. Die Tatsache, dass sich Eliten auch verantwortlich fühlen, in Parteien Politik zu machen. Natürlich wissen wir alle die Hemmnisse, weil es nicht nur angenehm ist, weil es nicht nur immer gut bezahlt wird. Aber das hat zu einem Austrocknen unserer Parteien geführt. Und deswegen schon im letzten Jahr waren ja die Bekundungen der Zivilgesellschaft nach den Korrektiventhüllungen gewaltig. Aber ich habe damals schon immer gesagt, es hilft beim besten Willen nicht. Um es ganz konkret zu machen, wenn wir mal die dramatischste Lage betrachten, dann ist es die Lage in Ostdeutschland. In Ostdeutschland ist es so, dass uns regelrecht Hilferufe aus der Zivilgesellschaft, Ihnen wird es genauso gehen, als Kirchen ereilen, weil Leute sich gar nicht mehr trauen, in demokratischen Parteien Politik zu machen, weil es eine derartige rechte Dominanzkultur gibt, die dort den Leuten derartig Angst einflößt, dass Bürgermeister ihr Amt aufgeben, dass sie, um ihre Familien zu schützen, aufgeben. Auch übrigens das interessante Wort von Herrn Wanderwitz. Ich meine, das ist ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es im Kern der letzte Grund ist, aber dass Herr Wanderwitz mit seiner Frau Magwas, beide CDU, beide Bundesamt aufhören, auch unter einem so starken Druck aus der Gesellschaft, wenn es denn stimmt und er nicht nur deshalb abgewählt wird, weil er vielleicht nicht gerade mit seiner Position im Osten nur Zustimmung findet in der Ost-CDU, was ich auch wahrnehme, dann ist das dramatisch. Und ich befürchte, dass wir müssen einfach schlichtweg mehr Leute mobilisieren, in Parteien zu gehen. Das, glaube ich, ist mit das Entscheidende, weil ich sage nur einen Punkt, der entscheidende Punkt, wir waren hier am Anfang, ich habe das zweimal Zitat, ich könnte es auch wortwörtlich bringen, habe ich es überhaupt schon? Ich habe es heute mal an anderer Stelle mal zitiert. Interessanterweise ein Zitat von Friedrich Merz. Ich bring's mal aus dem Geist, aus dem Sinn. Ich habe es jetzt nicht wortwörtlich. Friedrich Merz sagte sinngemäß, völlig zutreffend: Weimar ist nicht an der Aggressivität seiner Feinde primär gescheitert. Weimar ist gescheitert am Zwist, an der streitbaren Auseinandersetzung der Parteien, die Demokratie eigentlich hätten tragen müssen, so sinngemäß. Und das ist mit der entscheidende Punkt. Weimar war eine Demokratie, das dürfen wir nie vergessen, der Demokraten, es gab welche, und die waren sehr mutig, oftmals wurden sie umgebracht, unter enormem Druck. Also es wäre falsch zu sagen, es war eine Partei ohne Demokraten. Das geht völlig dran vorbei. Es gab nie sehr, sehr mutige Demokraten. Es waren aber sehr wenige, weil auch ein großer Teil monarchistisch orientiert war, andere waren gänzlich demokratiefeindlich. Wir sind, würde ich sagen, heute eine Demokratie der Gleichgültigen oftmals in weiten Teilen, die nicht hinreichend an dem Anteil nehmen, was Demokratie stark macht. Das sind Parteien. Und ich habe bisher nicht den Eindruck, dass diese AfD-Abgeordneten die Stärke aus sich heraus hätten, diese Republik zu zerlegen. Im Gegenteil, das sind oftmals Leute, die kaum des Wortes mächtig sind. Selbst eine Frau Weide, die uns erklären will, dass Hitler Kommunist gewesen ist, ist ja aberwitzig, was sie vertritt. Aber uns fehlt die Stärke der überzeugten Demokraten. Und ich glaube, das ist die Aufforderung, Parteien zu stärken, reinzugehen und es nicht beim Demonstrieren zu belassen.
Wenn man aus der Geschichte lernen will, lohnt sich sehr die Ausstellung Roads Not Taken im Deutschen Historischen Museum. Ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben.
Nee, das kenne ich doch nicht.
Da geht es immer um die Frage, was wäre...
Ach so, ja, die kenne ich. Ich weiß, die hat Dandina, glaube ich, maßgegeben oder Herausgeber.
Wenn es um die 30er und 40er Jahre in Deutschland geht, kommt da das große schwarze Schild Too Late.
Ja, ja.
Also es war irgendwann einfach viel zu spät.
Ja.
Ich halte auch nichts von historischen Vergleichen.
Ja, ja.
Ich glaube, auch da muss man überlegen, wann war auch einfach der Zug abgefahren,
ja,
um
auch
mal gegenzusteuern. Wir haben nur noch wenig Zeit und trotzdem will ich einen Aspekt dessen, was wir gerade in Amerika beobachten, nochmal reinholen, weil Sie gerade über die Eliten sprachen und die Frage, wer übernimmt hier eigentlich Verantwortung? Also es gab mal, so bin ich zumindest irgendwie mal gebildet worden, eine Zeit, da haben Eliten, da haben Wirtschaftsvertreter Verantwortung übernommen. Also da gab es ja dann Truppen wie Carnegie, wie Rockefeller, wie Ford. Vielleicht kann man auch noch Warren Buffett dazu nennen.
Ja.
Und mich hat, und es gab ja viele wirklich schockierende Bilder rund um den 20. Januar, aber mich hat das schon sehr bewegt, dass man da Mark Zuckerberg sieht, Jeff Bezos, aber allen voran den von ihm bereits genannten Elon Musk, die alle hier völlig unaufgefordert im Grunde genommen auch dem neuen US-Präsidenten hinterherlaufen. Und ich frage mich, wo ist eigentlich hier die Verantwortungselite, auch aus der Wirtschaft,
zusammennimmt,
auch in Deutschland, sagt man sich ja manchmal, wo ist die laute Stimme, die darauf hinweist, Achtung, wir sind hier eine Exportnation. Es gibt Gründe modernisierungstheoretischer Natur, weshalb wir darauf angewiesen sind, in einem geeinten Europa unterwegs zu sein. Aber gerade in Amerika hat es mich doch wirklich sehr schockiert, dass es am Ende eine Bischöfin sein musste, die
andere,
Crazy Orange nochmal in die Leviten gelegt hat.
Ja, natürlich. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich finde es vor allem auch deswegen so ein Skandal, weil natürlich bei aller Berechtigung der Anfrage, wie erweitern wir unsere Arbeitsleistung? Wir werden große Diskussionen um die Frage haben, wie wird die Arbeit geleistet, die uns jetzt schon knapp wird? Wie wird, wenn die Boomer, wir alle, ich bin ja noch ein bisschen älter im Zweifel als Sie, wenn wir in Rente gehen, wer wird uns überhaupt, die junge Kollegin, die hier neben uns sitzt, wird es eines Tages ausbaden, tragen müssen? Wer kommt dafür auf? Deswegen ist die Debatte nach unten, die brutal geführt wird durchaus, bei der Frage um Bürgergeld, nicht völlig unberechtigt. Ich glaube, wir werden auch nicht umhinkommen, die Aktivierung von Arbeitspotenzial in dieser Gesellschaft zu diskutieren, weil wir nicht diese enormen Zahlen von, Andrea Nahles sagt immer, 400.000, das muss man sich überlegen, 400.000 Zuwanderer pro Jahr, die wir in den Arbeitsmarkt brauchen, um uns überhaupt abzusichern. Das halte ich für sehr gewagt. Also von daher werden wir um diese Frage nicht rumkommen. Aber solange, genau wie Sie sagen, die Eliten, die mit den starken Schultern, nach 30 fetten Jahren, um es mal deutlich zu sagen, seit 89 hat sich doch, man muss es doch klar sagen, die Ungleichheit in der Gesellschaft dramatisch verstärkt. Die Gutsituierten haben über 30 Jahre ausgesprochen gut gelebt. Die große Frage, die damals schon angebracht gewesen wäre, in der Frage auch der Einheit, wie wird Solidarität stärker getragen? Mit Umverteilung, mit gewissen Überlegungen, was war? Lastenausgleich war nach dem Kriege eine große Thematik. Warum kommt so etwas wie die verantwortungsethische Rolle, genau wie Sie sagen, der starken Schultern nicht zum Tragen? Das vermisse ich sehr. Ich vermisse es übrigens auch in geistiger Hinsicht. Und das muss ich auch sagen. Das hat auch mit unserem Kulturbetrieb, auch manchmal übrigens auch mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Die Geistlosigkeit, obwohl ich ja selber gerne und oft, ich verteidige es übrigens auch, ich will die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht, in meine privaten muss man gar nicht drüber reden, aber ich empfinde zum Teil die Geistlosigkeit unseres Programms. Spiele bis zur Idiotisierung. Ja, eine Spaßkultur, die getrieben wird von auch das ist ein, manchmal hat man den Eindruck, es wird in den Eliten dieses Landes, auch denen, die den Ton angeben als Kulturakteure, es wird der Ernst nicht transportiert, in dem wir uns befinden. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Es wäre fantastisch. Könnte übrigens aber auch vielleicht etwas sein, was die Kirche stärker noch versuchen könnte. Aktionen, weil Sie fragten. Aktion, es gibt ja die engagierten Millionäre, die sagen, wir sind bereit, unseren Teil zu leisten. Also, auch mit dieser Doppeldeutigkeit, und es müssen vielleicht übrigens nicht nur Millionäre sein, das ist vielleicht manchmal sogar Fehler. Es sind aber viele auch, glaube ich, bereit, die ansprechbar sind und sagen würden, wir müssen die öffentlichen Angelegenheiten, die wir 30 Jahre lang haben schleifen lassen, angefangen von der Infrastruktur in Schulen, in der Bahn, aber auch mal hart gesprochen die große Debatte, wer kommt für die Verteidigung der Ukraine auf, wenn uns Donald Trump im Stich lässt? All diese Diskussionen zu führen und die Starken an ihrer Verantwortung und auch an ihrer Moral. Die christliche Moral wird ja an Feiertagen hochgehalten. Sie dazu packen, das wäre schon, glaube ich, genau wie Sie es wohl sehen, der Ehrenwert. Und es wäre etwas, was gefordert ist. Denn als Letztes, weil wir reden ja gegenwärtig wieder viel, das finde ich, vielleicht macht es den Bogen rund. Wir reden ja wieder viel um die Frage, während den Anfällen, nie wieder 33. Was war denn die Antwort derer, die aus dem Krieg gekommen sind? Ein Helmut Schmidt, um es mal ganz konkret an einem Beispiel zu machen, der nie ein geborener Sozialdemokrat war, im Kern, der wurde das in der Kriegsgefangenschaft, er war kein Genosse, er war ein Bürger, der Bürgerlicher, der eigentlich eher konservativ war, auch kein Widerständler, gar nicht. Er ist dann über einen Kameraden in der Kriegsgefangenschaft zum Sozialdemokraten gemacht worden, der ihm quasi die Grundlehren der Sozialdemokratie beibrachte und er wollte eigentlich Architekt werden. Er war gar nicht unbedingt geneigt, Politiker zu werden. Nun hatte er eine wahnsinnige Schnauze, deswegen war ja sein Spitzname auch Spitzer, konnte sich sicher artikulieren und er hat aber gesagt, aus Verantwortung für diese Republik gehe ich in die Parteien. Ich sehe zu, dass ich dieses Land aufbaue. Und das muss man leider sagen, haben, ich würde behaupten, die Eliten, die geistigen Figuren dieses Landes lange, lange vergessen. Es waren andere Jobs, viel attraktiver in den letzten 20, 30 Jahren und wir müssen mehr darauf hinwirken, dass die guten Leute sich wieder in der Politik engagieren, in den Parteien.
Und ich würde noch ergänzen, engagieren, dann aber auch mit einem richtigen Wertekorsett. Also mich hat das doch nochmal sehr bewegt, dass der neue Landtagspräsident von Thüringen beispielsweise, Herr König, in einem ja wirklich sehr areligiösen Bundesland in seiner Wahlrede nochmal selber darauf hinwies, dass ihn die katholische Soziallehre extrem geprägt hat.
Ja.
Also die Frage, woher kommt man? Und es muss nicht unbedingt die Kirche sein, das können auch gewerkschaftliche und andere Überzeugungen sein. Ich finde, das hört man doch relativ selten mittlerweile unter den Politikern und Politikern.
Absolut. Und ich würde auch sagen, alle diese, das, weil das Ihre Frage war, wo kann, wir haben ja den Überbegriff der Zivilgesellschaft, wo kann sie wieder stattfinden? Und ich vermisse das, ich habe das bei Gewerkschaften auch oft gesagt, es waren früher auch starke Gewerkschaftsführer, sichtbarerweise im Parlamenten. Jetzt ist es Frank Würzke, was ich gut finde, früher wäre ich Chef. Aber es ist aber nicht mehr in dem Maße klar, dass man auch ein Standbein in den Parteien hat. Und das vermisse ich in vielen, vielen Bereichen dieser Gesellschaft. Also auch, und das könnte vielleicht auch ein Appell an die Kirchen sein, auch jenseits des Engagements in Kirchen, vielleicht auch stärker wieder als christliche Figuren in den Parteien zu werden.
Ja, das wäre ein guter Prozess. Wir sehen gerade genau das Gegenteil. Aber ich glaube, man muss mittendrin in einem Gespräch mit Albrecht von Lucke einfach zum Punkt kommen, auch wenn das gar nicht möglich ist.
War zu schön, es hat mir riesig Spaß gemacht, sage ich Ihnen ehrlich. Ich war ganz begeistert. Ich sage Ihnen, ich darf es ja kurz an der Stelle sagen, ich hatte das gar nicht gewusst. Ich kannte das neue Format noch gar nicht. Ich hatte nur ihr 10-Minuten-Format gesehen, dass wir jetzt 30 Minuten hatten. Bin beglückt und komme gerne wieder. Das war mir eine Freude.
Wir machen schon nächstes Mal 3 Stunden.
Ne? Toll.
Albrecht
toll.
Von Lucke, vielen Dank, dass Sie in diesen bewegten Zeiten bei uns sind. Alles Gute und wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Ausgabe.